Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krebs, was nun? Ich bin diesmal alleine in meinem Studio. Mir gegenüber auf dem Bildschirm sitzt oder darf ich begrüßen Dr. Melanie Janning. Ja, Melanie sitzt in Mannheim, glaube ich. Melanie, oder?
Ja, genau, ich sitze in Mannheim.
Du sitzt in Mannheim. Ja, ich werde auch in Mannheim behandelt oder auch betreut. Deswegen darf ich Melanie auch schon duzen. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt immer Melanie mit ihrem Vornamen auch anspreche. Der Grund, warum Melanie jetzt im Podcast ist, ist aber nicht die Behandlung von meinem Lungenkrebs, sondern du bist Projektleiterin, richtig, für ein Forschungsprojekt, wo ich dran teilnehmen durfte. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen erklären, was wir da gemacht haben?
Ja, ganz genau. Das mache ich total gerne. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf und die Möglichkeit habe, hier zu erzählen, was wir eigentlich machen. Wir untersuchen zirkulierende Tumorzellen. Das heißt, das sind Tumorzellen, die können sich lösen aus den Metastasen oder aus dem Primärtumor und die können ins Blut gelanden quasi und dann zum Beispiel neue Metastasen oder andere Metastasen bilden. Und man kann in der Theorie diese zirkulierenden Tumorzellen ganz einfach untersuchen, indem man eine Blutabnahme macht. Was wir uns von diesen zirkulierenden Tumorzellen erhoffen, ist, weil sie über eine theoretisch ganz einfache Blutabnahme zu isolieren sind, dass wir Informationen über den Tumor kriegen. Weil ein großes Problem ist sehr häufig, dass wir nicht so ganz verstehen, warum Medikamente nicht mehr wirken, warum der Tumor irgendwann wieder anfängt zu wachsen und Resistenzen ausbildet. Und dann wollen wir eigentlich gerne, um zu verstehen, warum jetzt dieser Tumor wieder anfängt zu wachsen, Tumorgewebe haben, um das zu untersuchen. Und ganz häufig kommen wir da nicht dran, weil das an einer komischen Stelle im Körper ist, gerade eben diese Stelle, die dann anfängt zu wachsen. Oder es mit einem hohen Risiko verbunden, weil die Narkose aufwendig ist oder weil es irgendwie doll bluten kann, wenn man zum Beispiel über eine Bronchoskopie, über eine CT-gesteuerte Punktion diese Stelle erreichen will. Und wir haben jetzt eine Methode entwickelt, wo man relativ viele zirkulierende Tumorzellen aus dem Blut herausfischen kann, sodass man zu verschiedenen Zeitpunkten unter der Therapie diese zirkulierenden Tumorzellen untersuchen kann. Und wir erhoffen uns eben davon, dass wir wirklich besser verstehen, warum bei jedem Patienten speziell die Therapie eben nicht mehr wirkt, sodass wir dann neuere Angriffspunkte für die Tumortherapie bekommen.
Ja, das Ganze war ja, so eine Art streng geheim. Also ich durfte bis jetzt ja noch nicht drüber reden. Das ist Gott sei Dank jetzt der Fall. Bei der Lungenkrebs-Community musste ich immer sagen, ja, es kommt bald, eine Auflösung, was ich denn gemacht habe. Also ich durfte ja nach Mannheim reisen und Blutabnahme, die du eben so angesprochen hast, war ja etwas mehr als eine Blutabnahme, ne? Also das Ganze heißt ja diagnostische Leukapherese.
Korrekt.
Also ja, ich musste eine Blutwäsche durchlaufen, wo ihr dann, glaube ich, die weißen Blutkörperchen abgenommen habt oder rausfiltriert habt, ne?
Genau. Also was wir machen, also ich sage vielleicht als erstes mal, normalerweise oder die Methoden bisher, die untersuchen eben zirkulierende Tumorzellen aus so einem einfachen Blutröhrchen, das ganz normale Blutröhrchen, was man so kennt bei der Blutabnahme. Und da wissen wir, dass da halt total wenig zirkulierende Tumorzellen drin sind. Also beim Lungenkarzinom sind da im Mittel vielleicht bei Patienten, wo der Tumor schon recht fortgeschritten ist, sind da bei 60% der Patienten vielleicht so 2 Tumorzellen drin. Und das heißt, wenn wir die jetzt untersuchen wollen würden, dann widerspiegelt das eben nicht so gut den gesamten Tumor, weil es halt sein kann, dass wir einfach nur durch Glück irgendein Ereignis finden. Was wir jetzt gemacht haben durch diese Blutwäsche, die du ja schon angesprochen hast, ist, dass wir eben tatsächlich, wie man das kennt, das ist so ähnlich wie bei einer Dialyse oder wenn man Stammzellen spendet, dass man sozusagen, dass wir wirklich aus dem Patienten nur einen Teil der weißen Blutzellen herausfischen und dadurch reichern wir schon die zirkulierenden Tumorzellen mit an. Das heißt, wir können einmal das ganze Blutvolumen des Patienten screenen, sag ich mal, für so weiße Blutzellen mit Tumorzellen und können den Rest des Blutes aber an den Patienten zurückgeben. Und deswegen ist das für den Patienten eigentlich relativ ungefährlich. Und wir haben aber die Möglichkeit, wirklich einen großen Teil von dem Patientenblut auf zirkulierende Tumorzellen zu untersuchen. Und da haben wir jetzt unsere ersten Daten dazu veröffentlichen können und können halt wirklich zeigen, dass wir anstatt 2 CTCs im Mittel mehrere hunderte CTCs isolieren können mit dieser Methode. Und das erlaubt uns natürlich wirklich jetzt ganz, ganz tolle Analysen zu machen und wirklich zu zeigen, wie sich der Tumor unter der Therapie verändert.
Ja, genau. Wenn du immer von CTC sprichst, meinst du die Circulating Tumor Cells?
Also ja,
die
genau.
Zirkulierenden Tumorzellen. Ja, ich muss das ja auch alles erst. Du hast mich ja da schon ein bisschen eingeführt, was CTC und ctDNA ist. Vielleicht kommen wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer, was bedeutet. Aber ja, genau. Wenn man dann die CTC sagt, meint sie zirkulierende Krebszellen, wo man vorher in der Blutprobe, wie bei Liquid Biopsy, vielleicht nur 2 hat. Was Liquid Biopsy und der Unterschied zu Leukapheresis erklären, Melanie auch schon gleich noch. Ich habe ihr Gesicht schon gerade gesehen, wo sie gesagt hat, bring das jetzt nicht durcheinander. Aber eure Technologie, und deswegen durfte ich noch nicht darüber sprechen, der große Unterschied ist jetzt, dass ihr so viele, rausfiltrieren könnt, wenn ich das so sagen darf, und dann viel, viel besser euch ein Bild machen könnt, was jetzt beim Patienten für eine Mutation vorliegt oder was könnt ihr alles damit sehen oder was erhoffst du dir?
Genau, also wir hoffen zum einen, dass wir, so ein Tumor ist ja total bunt, ne? Also das heißt, der ist ja schon unterschiedlich von Patient zu Patient, aber der ist auch in jedem Patienten total bunt. Das heißt, der besteht, ich sage jetzt mal ganz einfach, aus grünen Zellen, roten Zellen, braunen Zellen. Und wenn wir jetzt eine Therapie geben, dann verändert sich das. Und diese Buntheit, die heißt eben auch Heterogenität. Und die ist häufig dafür verantwortlich, dass man halt Resistenzen kriegt, also dass die Therapie, die man gewählt hat, nicht mehr funktioniert. Wenn man diese Buntheit darstellen will, dann macht es eben keinen Sinn, wenn man sich nur 2 Zellen anguckt, sondern weil es eben so bunt ist, muss man sozusagen ganz viele Zellen angucken. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mit dieser Apherese diese Buntheit, also diese Tumor-Heterogenität wirklich gut darstellen und wir können dann auf so einer CTC, also auf so einer zirkulierenden Tumorzelle, eben nicht nur die DNA, also die Erbinformation analysieren, sondern wir können auch RNA und Proteine uns anschauen. Proteine sind zum Beispiel Marker, die Sie vielleicht kennen in der Lungencommunity. PD-L1 zum Beispiel ist ein Protein, das ist ja ein Biomarker. Und es gibt auch andere Proteine, die wir einfach damit untersuchen können. Und diese Proteine sind häufig sozusagen die Arbeitseinheit von so einer Zelle. Also die Information, was eigentlich passieren soll, ist auf der DNA gespeichert. Das wird übersetzt in etwas, was RNA heißt, R wie Ribonukleinsäure. Und das wird dann sozusagen in Proteine umgesetzt. Und was wir halt jetzt mit den CTCs machen können, ist, dass wir wirklich versuchen, alle 3 Informationen darzustellen und wirklich so ein richtig umfassendes Bild von diesen Tumorzellen und zwar von jeder einzelnen Tumorzelle zu kriegen. Und das ist halt sozusagen vorher nicht möglich gewesen und das ist auch, du hattest es ja schon angesprochen, ist eben auch nicht mit der CT-DNA möglich. CT-DNA ist ja zirkulierende Tumor-DNA, das ist das, was die meisten verstehen oder meinen, wenn sie über Liquid Biopsy sprechen. Mhm. Und da kriegen wir halt nur Informationen über die DNA. Und das liefert uns halt nur einen Teil der Information, warum zum Beispiel ein Krebs wieder anfängt zu wachsen.
Also beides sind EGFR-Patienten oder ALK oder ROS1. Und man denkt, ja, EGFR ist EGFR, aber ihr könntet dann noch eine Stufe tiefer gucken und sehen, was ist denn da noch unterschiedlich, dass die vielleicht beide auch unterschiedlich auf Medikamente zum Beispiel angesprochen haben, was genau jetzt das Thema Resistenz betrifft, ne?
Genau, also wir wissen ja, gut, dass du das ansprichst, wir wissen ja sozusagen zum Beispiel bei den EGF-Rezeptor mutierten Patienten mit Lungenkrebs, wenn wir die DNA uns angucken, wenn der Tumor wieder wächst, wir sagen ja dann in der Resistenz, wenn wir uns dann die DNA angucken und ganz breit sequenzieren, also wirklich uns fast das ganze Genom angucken, dann können wir fast immer nur 2/3 dieser Resistenzmechanismen identifizieren und 1/3 ist völlig unklar, warum eigentlich das Medikament nicht mehr wirkt. Das ist dann halt nicht, da liegt der Resistenzmechanismus nicht auf der DNA-Ebene. Das heißt, es gibt über die DNA hinaus noch andere Mechanismen, warum das eben nicht funktioniert. Und deswegen ist das so wichtig, da auch hinzugucken und sich eben nicht nur auf die DNA zu beschränken, also auf das Erbgut.
Das könnte ja für uns Lungenkrebspatienten oder auch für alle anderen Krebspatienten, ihr macht das jetzt, glaube ich, nur für Lungenkrebspatienten, ne? Könnte das ja bahnbrechend sein, was da, du hast ja die Proteine schon angesprochen, was man noch gar nicht weiß. Und dieses Forschungsprojekt könnte herausfinden, warum manche Tumore halt resistent sind gegen ein bestimmtes Medikament, was gerade vielleicht in Erst- oder Zweitlinie angewandt wird, ne?
Genau, also das ist unbedingt eins unserer Ziele. Und das zweite unserer Ziele ist, dass wir halt uns davon erhoffen, dass wir wirklich, weil wir eben keine Biopsie machen müssen, wo jemand eine Narkose braucht, ne, wo man vielleicht doll bluten kann, sondern wir machen eben einfach diese Blutwäsche und wir können ja vielleicht nachher noch drüber sprechen, wie das abläuft, aber dass wir eben dadurch wirklich für den Patienten spezifisch finden, was ändert sich auch. Ne? Und wir haben in der klinischen Forschung viele neue Medikamente, die kommen, die Biomarker brauchen, wo man gucken muss, ist das Protein da und das Protein da. Und wir können das sozusagen relativ unkompliziert in der Zukunft machen und relativ einfach dann die Therapie besser für den Patienten personalisieren. Das ist sozusagen das zweite Ziel.
Ja, also ich glaube, dass es viele, Patienten gibt, die so eine Blutwäsche, ich habe sie jetzt ja mitgemacht, das war überhaupt kein großer Akt. Ich habe mir das auch, muss ich zugeben, auch, schlimmer vorgestellt, aber noch aufwendiger vorgestellt. Es war aber sehr einfach, was im Gegensatz zu einer OP, das, ja, was du schon angesprochen hast, mit Narkose und Krankenhausaufenthalt und, das ist ja eine ganz andere Welt, ne? Also man würde tatsächlich so viel, viel schneller und einfacher zur Diagnose kommen. Besonders bei mir, ich habe ja eine Pleurodese, wo dann auch die Chirurgen nicht so gerne ran wollen. Das ist natürlich dann ja wirklich eine sehr, sehr schöne Alternative, auch für mich, also für mich persönlich auch. Deswegen war ich ganz froh, dass du mich in dieses Forschungsprojekt mit aufgenommen hast. Man durfte nichts sagen, weil das Paper noch nicht fertig war. Das ist diese Veröffentlichung.
Ja,
ne?
Ich glaube, also man darf natürlich sagen, was wir machen, unbedingt. Ja. Aber wir hatten uns halt gewünscht, wenn wir es ein bisschen öffentlicher machen und darüber sprechen, dass wir einmal das veröffentlicht haben, sodass sozusagen auch die Daten irgendwie raus sind und aber auch, dass man es halt nachlesen kann. Also für die Leute, die es interessiert, dass man halt auch gucken kann, Mensch, da gibt's wirklich Daten, das ist ja dann auch immer von anderen Leuten begutachtet und für gut empfunden, dass wir da auch keinen Quatsch erzählen in unserer Publikation und das können wir jetzt mit hinterlegen quasi.
Also das wolltet ihr also abwarten, bis ihr jetzt den Aufruf startet, dass ihr noch andere Lungenkrebspatienten braucht, denn das ist jetzt der Fall, oder Melanie? Also jetzt
genau.
Ist
genau, also wir freuen uns, also ich wollte nochmal vielleicht ergänzen, also die Ziele, die ich erzählt habe, die sind, also ich bin da felsenfest von überzeugt, dass die sozusagen realistisch sind und das sieht auch die Community, in der ich ja so als Wissenschaftler arbeite, so, aber nichtsdestotrotz ist das halt irgendwie noch, das ist halt im Moment Gegenstand der Forschung, das heißt, wir müssen, damit wir da wirklich hinkommen, dass wir das für jeden Patienten, für die Diagnostik einsetzen und die Ergebnisse, die wir da rauskriegen, wirklich auch jedem Patienten mitteilen können, was das für ihn bedeutet, müssen wir natürlich noch ein paar mehr Patienten da einschließen und einfach für diese Methode noch ein bisschen lernen, die Ergebnisse, sage ich mal, zu deuten. Genau. Aber wir würden eben, deswegen freuen wir uns über jeden, der das mitmachen möchte und der das Projekt unterstützen würde, weil du siehst es ja auch so, Nils, quasi. Ich eben denke, dass das relativ viel Potenzial quasi hat für die Patienten mit Lungenkrebs, aber eben auch darüber hinaus.
Ja, also ich finde es auch bahnbrechend. Du hast mir ja schon ein bisschen mehr erzählt, was so möglich ist. Und ich finde auch, dass wir jetzt vielleicht dran sind, als Lungenkrebspatienten das zu unterstützen, dass wir ja einmal diese Blutentnahme dann mitmachen oder Blutwäsche und dann wird man ja euer Team damit viel, viel unterstützen können, denn ohne dem geht es ja nicht weiter. Ne? Du brauchst tatsächlich jetzt mehr Daten, um das zu, ja, wirklich zu validieren. Ne?
Um genau, das zu also wir an unserem Zentrum haben das jetzt so bei über 40 Patienten gemacht und wir sehen, dass wir zirkulierende Tumorzellen finden, auch bei Patienten, wo der Tumor noch ganz klein ist. Wir sehen relativ gut, dass wir wirklich viele Tumorzellen finden bei Patienten, wo der Tumor eben ein bisschen größer ist. Und was wir auch haben zum Beispiel ist, wir hatten einmal einen Patienten, da konnten wir keine Gewebeprobe nehmen. Also der hatte eine Läsion in seinem Körper, die war nicht erreichbar für eine Gewebeprobe, für eine Biopsie. Die war da aber so ungünstig gelegen, dass man die auch nicht hätte wachsen lassen können. Das heißt, was der Plan war für die Behandlung ist, dass man, obwohl wir nicht so richtig eine Gewebeprobe haben, dass wir diesen Tumor bestrahlen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir eben über die Apherese, also das ist diese Blutwäsche, die wir machen, eben versucht haben, Tumorzellen zu isolieren und haben tatsächlich auch Tumorzellen gefunden, die am Ende, der Patient hat dann irgendwann ein Rezidiv gehabt und diese Tumorzellen, die wir aus dem Blut gefunden haben, haben eben auch mit den Zellen aus der späteren Gewebeprobe übereingestimmt. Das heißt, wir können das eben hoffentlich auch zukünftig zumindest mitbenutzen für die Diagnostik, für Fälle, wo eben eine Gewebeprobe schwierig ist. Aber wir sind eben noch, der Weg dahin ist eben noch ein bisschen und deswegen freuen wir uns über Patienten, die uns da unterstützen, damit wir diese Sachen eben besser etablieren und auch validieren können.
Und wenn tatsächlich bei den Lungenkrebspatienten, die sich jetzt melden, also ich werde deine E-Mail-Adresse dann praktisch in die Shownotes packen, dass sie sich bei dir melden können. Aber wenn die sich melden und es therapieentscheidend ist, also wenn wirklich du irgendwas gefunden hast, was, ich sag mal, die Krankenakte vorher nicht hergegeben hat, dann sagst du denen auch Bescheid und es könnte dann tatsächlich eine andere Therapieempfehlung geben, falls du was finden würdest.
Genau, ja, total guter Punkt. Danke, dass du das ansprichst. Zwei Dinge hier. Also zum einen ist es so, dadurch, dass das Forschung ist, ist es eben häufig so, dass wir, wenn wir etwas finden, viele Sachen nicht deuten können, weil wir eben noch nicht so ganz genau wissen, was die Relevanz für den einzelnen Patienten ist. Und deswegen ist sozusagen, das ist generell, aber dann in der Forschung auch so, ist die Regel häufig, dass wir keine Ergebnisse mitteilen. Was wir aber unbedingt machen ist, und das ist das, was du angesprochen hast, falls wir etwas finden und wir gucken natürlich nach den gängigen Veränderungen, die für die Patiententherapie relevant sind. Das heißt, wenn wir da irgendwas finden, dann teilen wir das auf jeden Fall mit. Also Dinge, von denen wir wissen, dass sie für den Patiententherapie relevant sind oder vielleicht auch in der Zukunft sein könnten, die würden wir natürlich mitteilen. Genau, das ist, glaube ich, so vielleicht dazu.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der animiert zum Mitmachen. Dass man dann als Lungenkrebspatient, wenn man diesen Weg nach Mannheim dann wagt und sich darauf einlässt, dass wenn das therapieentscheidend ist, dass man dann da auch profitiert. Das ist ja, ich sag mal, noch ein schöner Nebengeschmack, wenn man im ersten Schritt natürlich die Forschung unterstützen will, damit es weitergeht, damit wir mehr erreichen. Aber für einen selbst persönlich ist das natürlich ein tolles Beiwerk. Ne?
Genau, unbedingt.
Melanie, wenn sich jetzt jemand bei dir meldet, wie läuft das dann ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist da so der Ablauf?
Genau, also wie das ist, dass man halt einmal einen Termin braucht bei uns, weil das mache ich nicht alleine, das mache ich mit Kollegen von der Transfusionsmedizin zusammen, weil die sind die Experten für diese Blutwäsche, also wo die CTCs mit den weißen Blutzellen angereichert werden. Und das heißt, es braucht einmal einen Termin bei den Kollegen, die gucken sich die Venen an, weil man braucht für so eine Apherese, da geht halt, oder für diese Blutwäsche, ist es halt so, dass, kann man sich vorstellen, wie bei einer Dialyse, das heißt, auf der einen Seite vom Arm geht das Blut raus über eine Maschine und auf der anderen Seite am Arm geht das Blut halt wieder rein, die Blutzellen, die wir ihnen zurückgeben. Und dafür braucht man einigermaßen Venen. Also wenn man da keine Venen mehr hat, dann funktioniert es nicht. Und das heißt, das würden die sich einmal angucken, ob das geht. Und dann würden die sie auch einmal aufklären, einmal über, wie läuft so eine Apherese ab. Aber prinzipiell ist das eben genau so. Das heißt, wenn sie dann diese Aufklärung hatten, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange das bei dir gedauert hat, halbe Stunde oder so, diese Aufklärung.
Ja. Genau, das ist tatsächlich so ein bisschen körperlicher Zustand, wie du das schon beschrieben hast, Venen, Blutwerte generell, ob man, ja, ich sag mal, imstande ist, diese, ich glaube, 4 Stunden hat das, glaube ich, knapp gedauert, ob man das dann auch so dann durchhält, ne? Und ob das auch alles nicht schädlich ist für einen, ne?
Ganz genau.
Das wird, glaube ich, so geschaut.
Genau. Und dann hat man den eigentlichen Termin für die Apherese. Und da hat das bei dir jetzt, glaube ich, relativ lange gedauert, wenn ich höre, 4 Stunden. Das dauert so zwischen 2 und 3 Stunden in der Regel von Hallo sagen bis wieder gehen. Und man wird eben angeschlossen an dieses Apherese, also an dieses Blutwäschegerät über diese 2 Zugänge, also einen Venenzugang in dem einen Arm mit so einem ganz normalen, ganz dünnen Schlauch, wie man den kennt von der Infusion quasi. Das geht dann in dieses Apheresegerät. Und in diesem Apheresegerät, da nehmen wir dann die zirkulierenden Tumorzellen und die weißen und einen Teil der weißen Blutzellen raus. Und der Rest geht sozusagen zurück in den Körper. Und man sitzt auf einem Stuhl und wenn das Ganze fertig ist, dann kann man wieder gehen. Und wir holen dann diesen Beutel in Mannheim ab und verarbeiten den dann weiter und gucken dann, dass wir unsere Analysen machen. Und sie dürfen dann wieder nach Hause und das war es eigentlich.
Ich hatte davon keine Nachwehen, muss ich sagen. Also ich habe das wirklich nicht gemerkt. Tolles Team auch da vor Ort. Das macht ja das Deutsche Rote Kreuz, ist
genau,
das, glaube ich, ne?
Genau.
Die das dann, die Abnahme dann da durchführen. Ja, tolles Team. Also man wird wirklich fürstlich umsorgt, essen, trinken und dann so eine Flüssigkeit. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, was man da noch trinken muss zwischendrin. Ja, du musst ja gut trinken, damit das Blut flüssig bleibt und durch diese Apherese, ja, durch dieses Filtrieren passiert da irgendwas und das musst du irgendwie flüssig halten. Also du kriegst irgendwie so eine, ich glaube, Calcium, oder?
Genau, Calcium kriegt aber nicht jeder. Also sag ich mal, was man macht, damit das Blut nicht in diesem kleinen dünnen Schlauch stecken bleibt, ist, dass man das auf, also antikoaguliert, also das heißt, das wird verdünnt. Und diese Verdünnung, Blutverdünnung, die kann einem Calcium entziehen. Das passiert nicht bei jedem Patienten. Wenn das passiert, dann kriegt man eben so wie du so eine Calcium-Brausetablette, also so eine Calciumlösung zum Trinken, genau. Das ist aber eigentlich auch alles, was so passieren kann. Was wir auch noch mit untersucht haben, ist, weil wir ja sicherstellen wollen, die Patienten haben ja schon Krebs und wir wollen ihnen ja wirklich nicht mehr schaden, ne? Also wir haben auch die Laborwerte, also die Blutwerte angeguckt von unseren Patienten vor der Apherese und nach der Apherese. Und man muss eben sagen, ja, die Blutwerte gehen ein mini bisschen nach unten, aber die sind immer noch total im Normbereich. Also man sieht, dass man eine Blutwäsche hatte, aber es hat für den Patienten eigentlich keine Konsequenz.
Nee, auch währenddessen. Also das war wirklich top, das Team. Also man hat mich dauernd gefragt, ob alles gut ist. Die haben alle Werte immer überprüft. Und ja, das war, ich muss sagen, das war sehr, sehr gut. Also das, ja, kannst du vielleicht nochmal weitergehen.
Ja, vielleicht kann ich die Leute kurz erwähnen auch. Das macht nämlich das Team um Professor Harald Klüter in Mannheim. Und wer da wirklich auch total aktiv ist, ist der Patrick Wuchter und Sabine Kaiser quasi. Ohne die wäre das irgendwie nicht machbar. Und ja, danke, das gebe ich auf jeden Fall weiter.
Das war sehr, sehr gut. Und tatsächlich, wie du das schon gesagt hast, so war es bei mir auch. Also ich war kaum abgestöpselt. Da habt ihr schon praktisch diese weißen Blutkörperchen, das Plasma dann da abgeholt. Also das, ja, dann hat man auch gemerkt so, ja, das ist, es ist wichtig. Mhm. Ne? Also weißt du, was ich meine? Das war dann so, ja doch, das wird jetzt nicht irgendwo in den Schrank gehangen, sondern das war dann, da hat schon jemand gewartet und das abgeholt.
Ja, unbedingt.
Ja.
Da warten alle.
Das war eine schöne Erfahrung. Also für mich war es gar keine negative Erfahrung, so wo man denkt, oh, jetzt wurde ich so ziemlich doll gepiekt oder so. Das hast du nachher gar nicht mehr gespürt.
Es ist so wie eine, oder würdest du doch wahrscheinlich auch sagen, so wie man so wie eine Infusion. Also die Nadel ist eigentlich genauso wie bei einer Infusion.
Ja, nur das Team achtet da nur noch besser drauf, okay, finde ich, weil ein Arm bleibt gerade praktisch. Einen kannst du so ein bisschen anwinkeln, deswegen würde ich auch so, ich sag mal, Tablet und Kopfhörer empfehlen.
Ja, genau.
Dass man da mal eben, tatsächlich hast du auch recht, also das, bei mir hat das so lange gedauert wegen vorher nochmal Blutwerte und nachher und so. Ich glaube, diese eigentliche Behandlung selber ist so knapp 2 Stunden, würde ich auch sagen, irgendwie. Ja, nur dass man dann, da kannst du mit beiden Armen halt nicht rumfuchteln, sondern wenn du dann einen Film guckst, der 2 Stunden dauert, dann ist das alles super erledigt, ne?
Ja, man kann nicht nebenbei E-Mails schreiben. Also man,
nee, genau.
Also man hat den Vorteil, dass man wirklich eben keine Narkose hat. Man sollte aber die Arme so relativ still halten. Mhm. Und sie schenken uns halt 2 Stunden oder 3 Stunden quasi ihrer Zeit plus dieses eine Aufklärungsgespräch. Das ist das, was sie investieren würden.
Ja, aber dadurch, ja, wie gesagt, kann man diese wirklich bahnbrechend. Ich habe ja auch das Paper gelesen, wie oft da bahnbrechend oder überwältigend stand. Diese Forschung kann man einfach damit unterstützen.
Ja, und es hat halt wirklich unheimlich viel Potenzial einfach, weil wir so viel Informationen zu Zeitpunkten kriegen können, wie wir sie sonst nicht bekommen können. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich super hilfreich für die Zukunft.
Ja, auch wie gesagt, dass das Stadtbiopsie ist, das wäre echt, das wäre wirklich ein Meilenstein, ne?
Unbedingt, ja.
Dann hatten wir Stadtbiopsie. Könnte man das auch zum Screening und Früherkennung irgendwie gebrauchen?
Ja, guter Punkt. Also prinzipiell kann man das. Das wäre, sind so auch die nächsten Schritte, in die wir jetzt gucken wollen. Es gibt Daten von uns, aber auch schon von einer anderen Gruppe, die eben gezeigt haben, dass man auch bei Patienten, wo der Tumor ganz, ganz, ganz klein ist und eigentlich im CT noch gar nicht gestreut hat, trotzdem diese zirkulierenden Tumorzellen im Blut findet. Und durch diese Apherese können wir die halt dann jetzt da auch detektieren. Das heißt, für uns ist das natürlich dann auch ein tolles Tool, eine tolle Methode, um dann in den frühen Stadien die Patienten besser zu stratifizieren. Also ich sag mal zum Beispiel zu gucken, wenn ein Patient operiert worden ist, ob nach der Operation da noch Tumorzellen im Blut rumschwimmen oder eben nicht. Und dann davon abhängig bestimmte zusätzliche Therapien geben oder eben nicht. Und das war vorher nicht möglich, weil einfach mit den Standardmethoden so wenig zirkulierende Tumorzellen gefunden werden. Aber durch die Apherese ist das eben jetzt möglich und das ist unbedingt etwas, wo wir nachschauen wollen und auch untersuchen wollen.
Kannst du praktisch sagen, wenn auf dem Bild noch nichts sichtbar ist, könntest du aber mit der Leukapherese auch schon erkennen, dass es irgendwie ein Rezidiv da ist? Also das wäre ja praktisch, ja, ich sag mal, auch eine Möglichkeit, was du eben so angesprochen hast, ne?
Genau. Also das wissen wir natürlich noch nicht. Das würden wir gerne testen. Im Moment ist das eben die Domäne der CT-DNA. Also das ist das, wo sie vielleicht häufig Liquid Biopsy kriegen und wo man eben guckt, anhand dieser CT-DNA-Menge, ob noch Tumor da ist oder eben nicht. Aber die Information, das hatten wir ja gerade schon besprochen, von der CT-DNA ist eben beschränkt auf das Genom. Und durch diese Apherese, wo wir so viele CTCs kriegen, ist eben die Sensitivität jetzt viel höher. Das heißt, das wäre irgendwas, wo wir eben genau da auch nachgucken wollen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das da auch funktioniert.
Wahrscheinlich eins der größten Dinge, die die Lungenkrebspatienten interessieren, neben natürlich dieser Resistenzerkennung. Ne? Warum funktioniert mein Medikament jetzt nicht? Und wenn ihr darüber Daten sammeln könntet und das dann an uns weitergeben könnt als Ärzte, das wäre natürlich für viele ja hoch überlebenswichtig. Ne? Viele überleben es ja nicht, weil sie irgendwelche Resistenzen bekommen und man findet kein Medikament, was das jetzt umgehen kann, ne? was einem noch helfen könnte.
Genau, also das ist sozusagen, der Grund, warum wir damit angefangen haben, quasi zu verstehen, warum wirkt denn jetzt die Therapie nicht mehr und wie können wir das besser machen. Aber das, was du gerade angesprochen hattest, ist natürlich auch wirklich total gut, weil wenn der Tumor eben, also wenn man jetzt operiert worden ist zum Beispiel und wenn wir dieses Rezidiv früher erkennen, als wir das auf dem CT sehen, dann ist eben die Hoffnung, dass wir es dann auch besser behandeln können, weil der Tumor dann möglicherweise noch nicht so bunt ist, sondern relativ einfarbig. Und einen einfarbigen Tumor, den kann man mit einer einfarbigen Therapie total gut behandeln. Und deswegen ist das eben auch so wichtig, in diesen etwas früheren Stadien zu gucken, ob wir es nicht besser, schneller erkennen können und dann vielleicht da auch besser behandeln können. Beides.
Und einfarbige Therapien haben wahrscheinlich auch weniger Nebenwirkungen, als wenn man 2-3 Medikamente dann kombinieren muss.
Genau.
Ne? Das ist ja auch immer.
Mit einfarbige, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu einfach erklärt, mit einfarbig meine ich halt, also wenn wir jetzt alle Zellen eine EGF-Rezeptor-Mutation haben, dann geben wir den EGF-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor. Aber häufig ist es ja so, dass doch irgendwo noch der Tumor oder eine Tumorzelle ein bisschen anders aussieht. Und wenn wir dann jetzt quasi eben das so bunt haben und wir nur diesen EGF-Rezeptor-TKI geben, dann kommen halt die anderen, wir sagen dazu Klone, als Resistenzklone sozusagen hoch, weil die keine Therapie sehen. Und das funktioniert natürlich, wenn wir einen einfarbigen, also der Tumor alle Zellen oder die 2 Zellen, die wir finden, alle eine EGF-Rezeptor-Mutation haben, dann ist unsere Erfolgsaussicht viel höher.
Nee, habe ich auch so verstanden. Also das
cool.
ist nicht so einfach erklärt, Melanie. Das ist genau richtig so. Nee, das habe ich auch so gemeint. Wenn es halt nur eine Farbe ist, dann kann man auch 100% bekämpfen mit einer Farbe.
Genau.
So habe ich es auch verstanden. Und wenn man die einen, deswegen ja diese diagnostische Leukapherese, wenn man die vielen Farben auch erkennt, dann kann man auch gegen diese vielen Farben, die man da findet, dann auch vorgehen. Ne?
Genau, das ist die Hoffnung, ja.
Euer Problem ist ja, oder das, was zurzeit vielleicht noch so ist, dass man mit den meisten Untersuchungsmethoden halt nur eine Farbe findet und die anderen gar nicht sieht. Das ist ja das
genau.
Problem.
Das ist auch so ein bisschen so, warum eben viele denken, dass diese zirkulierenden Tumorzellen doch besonders spannend sind, ist, dass wir, wenn wir ja eine Gewebeprobe nehmen, dann machen wir ja diese Gewebeprobe von einer Stelle. Aber manchmal hat der Patient ja neben der, ich sage jetzt mal Lebermetastase, auch noch eine Knochenmetastase. Und vielleicht ist auch noch ein bisschen Tumor auf der Lunge da. Aber das ist sozusagen gar nicht dargestellt, wenn wir nur eine Probe von der Leber nehmen. Und die Hoffnung ist, und da deuten auch unsere Daten darauf hin, dass das so ist, dass eben die zirkulierenden Tumorzellen, weil sie sozusagen sowohl von den Metastasen kommen können, als auch von diesem primären Lungentumor, dass die eben dieses Gesamtbild besser darstellen und uns deswegen sozusagen wir deswegen die Therapien besser wählen können.
Das wäre echt grandios, weil ja, sonst müsstest du ja im schlimmsten Fall 3-4 Biopsien am selben Patienten machen, um überhaupt dieses Untersuchungs- oder Diagnoseergebnis irgendwie darstellen zu wollen. Ne? Das ist ja schon unmöglich.
Genau, und man darf das nicht falsch verstehen. Also ich will natürlich auch nicht den falschen Eindruck erwecken, dass diese Lebermetastase, Knochenmetastase, primärer Lungentumor, die sind natürlich nicht komplett voneinander unterschiedlich, aber manchmal kommt es ja auf die Feinheiten an. Und deswegen ist halt schon die Hoffnung, dass wir durch die zirkulierenden Tumorzellen vielleicht das ein bisschen besser steuern können.
Ja, Melanie, ich bin gespannt, wie viele sich melden, wie viele teilnehmen wollen an eurem Forschungsprojekt. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen haben zu erwähnen?
Ich glaube nicht. Also vielleicht, ich würde mich freuen, also selbst wenn Sie sagen, Sie nehmen nicht teil, das kann ich natürlich gut verstehen, aber wenn Sie einfach das in der Diskussion halten, wenn Sie uns auch Rückmeldung geben, was Sie davon halten, weil uns nützt es ja nichts, wenn Sie sagen, das ist für uns nicht interessant. Also ich freue mich auch über Rückmeldungen zum Thema, was für Sie als Patient wichtig wäre, für so Forschungsprojekte. Das sind auch Informationen, über die ich einfach sehr dankbar wäre. Aber wir freuen uns natürlich auch über Patienten, die das Projekt unterstützen wollen.
Ja, also gerne weiterleiten oder Feedback direkt an Melanie. Ja, Melanie, dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder.
Ja.
Bin gespannt, was ihr noch so herausfindet und was ihr dann nochmal gerne in einer Podcast-Folge auch nochmal berichten kannst. Du hast ja schon gesagt, für dich war es die erste Podcast-Folge, aber ich fand, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Na, Gott sei Dank.
Ja, mir war es wichtig, dass wir jetzt endlich den Aufruf starten konnten.
Sehr gut,
musste ja. Bisschen lange warten, aber das muss alles irgendwie erst validiert und auch nachgewiesen sein. Ne? Man zu früh hätte es auch keinen Sinn gemacht, sondern jetzt so, wie es du jetzt vorbereitet hast, so war es auch schon richtig, fand ich.
Ja, super, danke. Ja, ich glaube, für uns ist halt wichtig, dass Sie verstehen, dass das Forschung ist und Sie Forschung tatsächlich unterstützen, aber dass das eben auch irgendwas ist, was schon eine gewisse Evidenz hat. Und dass Sie das nachlesen können und das können Sie halt jetzt über die Publikation, so dass wir das einfach ein bisschen mehr Ihnen auch was an die Hand geben können für das, was wir da eigentlich machen.
Ja, ist ein guter Hinweis, Melanie. Packe ich die auch in die Shownotes neben deiner E-Mail-Adresse. Dann kann man sich vielleicht vorher schon mal ein bisschen damit beschäftigen, bevor man dir schreibt. Und dann bedanke ich mich bei dir.
Ja, ich bedanke mich.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.